Freak Classic. Die besten Freak-Radiosendungen zum Wiederhören. Freak, 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 Freak.
Das Besondere an der Lesung ist ja auch, dass ich nicht lese. Im Parlament ist ja Lesen nicht so wie hier.
Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt sie Katharina Zabranski. Franz Josef Hoeinig sitzt im elektrischen Rollstuhl. Er wird beatmet. Im Alltag unterstützen ihn persönliche Assistenten. Für den Kabarettisten, Schriftsteller und Politiker ist das Leben mit Behinderung ein Abenteuer. Im Rahmen einer Lesung in Gleisdorf erzählt er auf gewohnt humorvolle Weise aus seinem ereignisreichen Leben. Hoeinig berichtet von seinen Erfahrungen als Nationalratsabgeordneter, Ehemann und Vater. Dazwischen hören Sie Passagen aus seiner im August 2008 erschienenen Autobiografie »Auch Schildkröten brauchen Flügel«. Ein herausforderndes Leben.
Schönen Abend. Meine erste Lesung seit vielen, vielen Jahren und die erste Lesung auch mit dem Beatmungsgerät habe ich noch nicht gemacht. Das Besondere an der Lesung ist ja auch, dass ich nicht lese. Also ich kann nicht lesen, weil die Sehbehinderung zugenommen hat. Ich habe so einen Sehschleier, deswegen kann ich auch nicht selbst lesen, aber die Frau Malischny wird das offenbar in bewährter Weise auch machen. Im Parlament ist ja Lesen nicht so wie hier. Wer eine Biografie schreibt, wie ich es getan habe, der muss einmal den Rollstuhl einbremsen und ein bisschen innehalten und auf sein Leben zurückschauen, was ich gemacht habe. Und da gibt es doch einige neuralgische Punkte, einige lebensentscheidende Punkte. Zum Beispiel ein Punkt war die schulische Integration. Oder auch vorher schon meine Eltern, dass ich in diese Familie gekommen bin, sich sehr bemüht haben, um mich, wo ich ein normaler aufwachsen konnte. Und ja, das Buch heißt auch Schildkröten brauchen Flügel. Ich habe auch etwas gemeinsam mit Schildkröten. Ich wollte eigentlich immer einen Hund haben und habe mir einen Hund gewünscht. Und meine Eltern haben mir versprochen, na, wenn du gehen kannst, dann bekommst du einen Hund. Dann habe ich in Doppelbad, das ist nicht weit davon, entfernt. Mit Schützapparat und Krücken gehen gelernt. Bin dann ganz stolz nach Hause gekommen, so im Vier-Punkte-Gang, wie ich es gelernt habe. Oder im Schwunggang, wie es mir verboten war, aber schneller ging. Das hat mir genützt. Und habe gesagt, ja, jetzt kann ich gehen. Jetzt möchte ich meinen Hund haben. Und bekommen habe ich dafür eine Schildkröte. Es war zuerst eine sehr eigenartige Begegnung, aber wir hatten doch sehr vieles gleich, ich und Schildkröten. Schildkröten sind auch langsam, dann aber doch schnell, wenn es drauf ankommt, bewegen sich sehr schnell fort und sind wieder weg. Sie sind doch starkköpfig, wenn sich etwas in den Kopf setzen, ein Hindernis überwinden, dann schaffen sie es auch, das oft. Ganz verwunderlich. Der Schildkröten bewegt sich auch am Boden fort und die ersten 9 Lebensjahre, also die Zeit vor Doppelbad, bin ich auch am Boden herumgekrochen. Und dieser Grieche, der Franzi, der wurde dann schulreif mit 7 Jahren und die Eltern sind mit ihm in die Schule gegangen. Und was da passiert ist, bitte ich die Formel zu lesen.
Wilde Integration in der Volksschule. Etwa einen Kilometer von unserem Haus entfernt lag die Volksschule Ost, ein einstöckiger Flachbau mit vielen Fenstern und einem Pausengarten. Gegenüber dem Haupteingang wohnte der Schulwart in einem kleinen Häuschen. Es war der Tag der Schuleinschreibung. Alle Eltern pilgerten mit ihren 6-jährigen Kindern in die Schule. So auch meine Mutter mit mir auf dem Arm. Für mich war dieser erste Schulbesuch sehr aufregend. Die Lehrer empfanden ähnlich, als sie mich sahen. Was meine Mutter denn mit mir da wolle, wurde sie gefragt. Für behinderte Kinder gäbe es ganz besondere Schulen. Für den Franzi wäre das wohl das Beste. Ein gemeinsamer Unterricht, das sei ja noch nie da gewesen. Und überhaupt wisse man gar nicht, wie man mit mir umgehen solle. Nein, nein, der Franzi, der braucht eine besondere Betreuung in einer speziellen Behindertenschule. So eine gäbe es in Wien. Die Adresse werde man gerne vermitteln. Wenn meine Mutter in den vergangenen 6 Jahren durch mich etwas gelernt hatte, dann war es Hartnäckigkeit. Und so blieb sie einfach sitzen. Die Lehrerin und der Direktor waren zunächst ziemlich verlegen, fanden dann jedoch die dem österreichischen Schulsystem adäquate Lösung. Franzi wurde einem Test unterzogen. Die Lehrerin zeigte mir für eine Sekunde ein Bildchen und ich musste die Abbildungen benennen. Haus, Baum, Auto, Kinderwagen. Ich fand das Spiel ziemlich fad und kindisch. Nachdem ich den Test bravourös bestanden hatte, machte sich erneut Ratlosigkeit breit. Daher wurde eine neue Prüfung angesetzt. Ich musste mit der linken Hand über den Kopf zum rechten Ohr greifen. Grinsen. Ganz klar, der Franzi ist noch nicht schulreif. Aber wie gesagt, probieren Sie es in Wien in der Spezialschule, meinte der Schuldirektor. Meine Eltern dachten aber nicht daran, mich einfach wegzugeben. Und überhaupt verstanden sie nicht, dass ich nicht wie jedes andere Kind in die normale Schule gehen sollte. Da mich die Schule aber nicht nahm, suchten sie einen Privatlehrer. Doch es fand sich niemand. Ein Jahr später erschien meine Mutter wieder mit mir beim Reifetest in der Schule. Ich lächelte die Frau Lehrerin und den Herrn Direktor an und zeigte ihnen gleich einmal, wie toll ich mit der linken Hand das rechte Ohr erreichte. Vielleicht war es der Mangel an weiteren Testmöglichkeiten, vielleicht war es meine herzerweichende Freundlichkeit. Jedenfalls wurde ich in die erste Klasse aufgenommen. Auf Probe, versteht sich.
Diese Probe bewährt sich, dauerte viele Jahre, bis ich ausgeschult war. Also ich hatte wirklich ein Glück, dass ich sogenannte wilde Integration erleben durfte. Und ich glaube, das war für mich sehr lebensentscheidend, dass ich mit nicht behinderten Kindern aufgewachsen bin, dass wir auch das Vorurteile gar nicht entstanden sind. Es war sehr selbstverständlich, das gemeinsame Zusammenleben. Ich habe auch später in der Hauptschule, wenn mich jemand geärgert hat, auch einmal eine Krücke nachgeworfen, was aber ziemlich blöd war, weil man, wie kommt er nicht alleine zurück und davor brauchte wieder gut viel vom anderen. Aber es ist ja auch ein Versöhnungsweg dann. Ich bin in die Hansakademie gegangen und sehr entscheidend war dann für mich, als ich mit 18 Führerschein machen durfte und mein eigenes Auto bekam. Und ich habe dann nach der Matura zu studieren begonnen in Klagenfurt. Bin einen Monat lang immer von Spital in der Trauer nach Klagenfurt gefahren und wieder zurück. Täglich 140 Kilometer, fast unfallfrei. Sozusagen, ja, die Studentenzeit war für mich sehr wichtig. Also auch so Loslösung von zu Hause, eigenen Lebensweg beginnen. Ich habe zum Beispiel immer sehr... Es war nicht selbstverständlich, alleine zu leben. Und zwar die Frage, ob das überhaupt geht. Meine Mutter hat mich bis zur Matura in der Früh mal angezogen und ausgezogen am Abend, weil es einfach schneller gegangen ist. Wenn ich das selbst gemacht habe, hat das eine gute Stunde gedauert und ich habe gar nicht gewusst, ob es geht. Aber ich habe es gewagt, habe es in den Studenten Dorf ein Zimmer bekommen und da habe ich mich stundenlang an und ausgezogen und bin dann immer zu spät zu den Vorlesungen gekommen. Eine gute Ausrede. Ich habe dann während dem Studium meine Pubertät nachgeholt, später aber doch. Und es war für mich nicht immer so einfach. Also so die ersten Annäherungen an das andere Geschlecht so abfuhren zu erleiden. Und es hat mir geheißen, ja, können wir es nicht bei einer, muss es denn gleich Liebe sein? Können wir es nicht bei einer Freundschaft belassen? Das habe ich sehr oft gehört und jetzt habe ich viele tolle Freundschaften bekommen, aber die große Liebe hat sich nicht eingestellt und ich habe mich dann gefragt, ja, vielleicht liegt es an mir selbst, vielleicht muss ich erst lernen, meinen Körper und mich so zu akzeptieren, wie ich bin, weil das habe ich damals sicherlich nicht gehabt. Ich meine, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, ich mich gewundert, aha, das bist du. Ein ganz anderes Bild von mir gehabt. Und auch die Auseinandersetzung mit meinem Körper. Und da gibt es die nächste Geschichte. Nämlich, ich habe mich zu einer selbstaufdoktrierten Selbsterfahrungsreise nach Spanien aufgemacht.
Sonnenkur fürs Ich. Mir wurde klar, dass ich mich zuerst selbst akzeptieren musste, wollte ich von jemand anderem geliebt werden. Eine selbst auferlegte Therapie sollte mir helfen. Dort, wo mich keiner kannte, wollte ich mich ihr stellen. In Gran Canaria. Also hüpfte ich mit meinen Krücken in ein Klagenfurter Reisebüro, fragte nach einem behindertengerechten Hotel mit Swimmingpool und buchte gleich an Ort und Stelle. Eine Woche später saß ich im Flieger Richtung Süden. Im Gepäck hatte ich neben T-Shirts und Badehose auch meinen Rollstuhl. Er war mein erster und ich benutzte ihn nur hin und wieder, wie zum Beispiel, wenn ich auf Reisen ging. Ich flog nicht alleine. Mit an Bord waren zahlreiche sonnenhungrige Kärntner, die schon im Februar den Sommer genießen wollten. Vom Flughafen zum Hotel gab es in Gran Canaria einen Bustransfer. Ich bat Mitreisende um Hilfe beim Einsteigen. Kein Problem. Zwei Männer packten mich und schleppten mich in den Bus. Das Hotel war so, wie es der Prospekt versprochen hatte. Ein riesengroßer Komplex mit Aufzügen, Buffet und Swimmingpool. Es gab keine Stufen, ich konnte in meinem Rollstuhl überall hinrollen. Am ersten Tag, gleich nach dem Frühstück, zog ich mich im Zimmer um. Die Jeans wurden durch eine Badehose ersetzt, der Pullover durch ein kurzärmeliges T-Shirt. Das Umziehen war mühsam und dauerte eine Stunde. Und das Herz klopfte mir vor Aufregung angesichts der bevorstehenden Selbstprüfung bis zum Hals. Und schon war ich im Rollstuhl mit einem Badehandtuch auf dem Schoß Richtung Swimmingpool unterwegs. Als ich das schützende Gebäude verließ, blendete mich die Sonne. Ich blieb kurz nach dem Ausgang zur Terrasse stehen. Nach einer Weile sah ich vor mir den großen Swimmingpool, in dem sich unzählige Badegäste vergnügten und rundherum belegte Liegen. Auf diesen Liegen sonnten sich weiße, rote und braune Körper. Mit Sonnenöl eingecremt brutzelten sie knackiger Bräune entgegen. Mein Gott, wie ich das alles hasste! Noch dazu rutschte mir in diesem Augenblick das Handtuch vom Schoß und gab meine dünnen weißen Beine frei. Schon wollte ich aufgeben und wieder in mein Zimmer zurückrollen, da war es zu spät. Eine nette Ölsardine hob das Handtuch auf und zeigte mir eine freie Liege in der ersten Reihe am Pool. Die Dame war so freundlich, dass ich nicht Nein sagen konnte. Ich rollte auf die Liege zu, die Dame breitete das Handtuch aus und fragte, ob es so recht sei. Ich nickte stumm. Dann zog ich mir umständlich das verschwitzte T-Shirt aus und hantelte mich vom Rollstuhl auf die Liege. Die Frau sah mir zu. Sie fragte mich, ob sie mich eincremen sollte. Ich zögerte. Aber angesichts der prallen Sonne würgte ich die ersten Worte heraus. Ja, bitte. Die Tube quietschte, kühle Creme wurde auf meine Beine und auf meinen Rücken gespritzt. Hände berührten mich dort, wo es mir am unangenehmsten war. Mir war es peinlich, über den krummen Rücken und die vernarbten Beine gestrichen zu werden. Fast weh taten mir die Berührungen. Jetzt erst sah ich mir die Frau näher an. Sie war Mitte 40 und jenseits jeglicher Absicht. Ihr lag nur daran, mir zu helfen. Ich bedankte mich freundlich und sie ging zu ihrer Liege zurück. Da lag ich nun, mit meinem durch das Öl glänzenden Körper mitten unter den anderen. Niemand schien mich zu beobachten, wenngleich ich mir sicher war, dass ich heimlichen Blicken ausgesetzt war. Ich war einer von ihnen geworden, eine Ölsardine. Dieser Gedanke ließ mich lächeln und erfüllte mich auch ein wenig mit Stolz, dass ich diese Hürde geschafft hatte.
Jetzt bin ich selbst jenseits der 40, 43, immerhin. Ja, man hört oft, dass die Leute sagen, wenn man im Rollstuhl sitzt, dann ist das Leben zu Ende. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das Gegenteil ist der Fall. Dann beginnt erst das Abenteuer. Das Abenteuerleben und man erlebt sehr viel, auch sehr viele skurrile Dinge, mit denen man ganze Kabarettprogramme füllen kann, was ich auch gemacht habe. Diese Geschichten kommen natürlich auch in dem Buch immer wieder vor. Zum Beispiel als ich in Wien, das war auch eine neue Erfahrung, ich komme aus Kärnten und da waren immer alle sich hilfsbereit. In Wien habe ich so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe einmal so schnell auf die Toilette müssen und habe mein Auto eingeparkt und bin ins nächste Beißel gehüpft in meinen Krücken. Und dummerweise war die Toilette im Keller. Aber es waren da drei sehr starke, große Männer, auf einem Tisch, die Bier getrunken haben. Ich habe gesagt, können Sie mir da runterhelfen, ich muss dringend auf die Toilette. Hat der eine gesagt, nein. Und der zweite gesagt, naja, den können wir nicht anbischen lassen. Dann haben sie mir doch geholfen. Das goldene Wiener Herz hat doch gefickt. Oder ein anderes Mal, da bin ich in meinem Auto, habe ich einen kleinen Verkehrsunfall gehabt, weil das Auto leider draufgegangen ist. Das war ziemlich, ich wollte den Warnblinker einschalten, da hat es aber nur mehr rausgeraucht aus der Motorhaube. Dann ist die Rettung gekommen und die haben mich mehr rausgeholt aus dem, ja, was so übergeblieben ist von meinem kleinen Renault 5. Und ich nichts gehabt, also einen Kratzer an der Wange. Aber die waren ganz aufgeregt und haben uns gesagt, da hast du das Auto gesehen, dass der überhaupt noch überlebt hat. Da bin ich ins Krankenhaus gekommen und der Arzt hat mich untersucht und hat dann gemeint, ja, es schaut schlecht aus, sie werden wahrscheinlich nicht mehr gehen können. Nein, nicht schon wieder. Ja, so erlebt man einiges. Ein paar Mal war ich auch in Todesnähe, da habe ich auch einiges erlebt. Ein zweites Mal war ich in Kalabrien, da bin ich runtergefahren mit einem Auto, so der einsame Dichter, der sich zurückzieht, ganz weit weg, 1000 Kilometer davon hinten. Von zu Hause entfernt, bin mein Auto runtergefahren, einsames Haus gemietet, irgendwo auf einem Hügel, war sehr schön. Nur vor dem Haus war so ein Wespennest und ich habe da vorhin geschrieben, vor dem Haus, und es war eigentlich ein friedliches Zusammenleben. Die Wespen sind über mich hinweggeflogen, aber eines Nachts bin ich aufgewacht, weil so gesummt hat im Raum und da habe ich das Nachkästchen angeschalten. Das war wahrscheinlich der größte Fehler, weil was ist passiert? Ich habe nicht vor dem Haus das Licht eingeschalten lassen, vergessen es abzudrehen und die Wespen sind aufgewacht und sind immer gegen das Licht gegen die Glühbirne geflogen, bis sie so halbtot nach unten gefallen sind und unter dem Türschlitz durchgekommen sind, Türspalt. Und wie sie dann das Nachkästchen nicht gesehen haben, sind sie so die halbtoten Willen Westen, Westen auf mich da losgekommen. Bald habe ich schon gemerkt, dass man ziemlich ausgeliefert ist, wenn man nicht aufstehen kann und sie zertreten kann oder so. Ich habe sehr schnell wieder das Licht ausgeschalten, dass sie mich nicht mehr finden. Und eine habe ich da schon gestochen, aber die anderen genau nicht mehr. Und das habe ich überlebt. Und so bin ich heute da. Ein zweites Mal, das war auch ein Erlebnis, das war, ich glaube, in Klagenfurt alleine gelebt und habe mich alleine an- und ausgezogen, habe ich schon erzählt. Auch alleine gebadet, war eine Badewanne. Da bin ich immer vom Bett zur Badewanne gekrochen, habe mich mit den Händen reingezogen. Zuerst habe ich das Wasser rein, das natürlich. Und dann reingezogen. Und dann die Füße so abgezogen. Die sind dann so ins Wasser geplatscht. Das war eigentlich eine tolle Methode, hat super funktioniert. Bis einmal, da bin ich mir auch raufgezogen in der Badewanne und bin ausgerutscht mit den Händen. Und schwupp war der Kopf unter Wasser und die Füße noch draußen. Da ist mir doch ein bisschen mulmig geworden. Sozusagen, ich hab so nach oben gegriffen und Gott sei Dank war da ein Haltegriff und den habe ich erwischt und dann wieder rausgezogen. Also das war schon ziemlich knapp. Kann passieren. Ein Erlebnis ist doch vielleicht ein schreckliches, aber auch irgendwie skurriles, weil ich bin ein bisschen wasserscheu seit der Badewannengeschichte. Und hat es gleich geregnet und ich habe einen Regenmantel angezogen, also drüber gezogen, aber im Elektrorollstuhl. Bereits vor ein paar Jahren bin ich mit der Assistentin nach Hause gerollt. Plötzlich habe ich keine Luft mehr gekriegt. Und was war passiert? Der Regenmantel ist ihm runtergerutscht und hat sich mit den Hinterrädern verfangen oder eingerollt. Und hat mich vorne voll abgeschnürt. Also war wie stranguliert quasi. Wir waren auch schon kurz vor der Haustür und die Assistentin hat es erst gar nicht gemerkt. Die habe nichts mehr sagen können, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und dann hat sie doch bemerkt, dass was los ist und sie schaut mich an und sagt, was ist los, was ist passiert, wie kann ich dir helfen? Aber wir haben nichts sagen können. Dann hat sie ihr Handy rausgeholt und wollte meine Frau anrufen. Da habe ich gedacht, wenn sie jetzt bis verwunden ist, muss ja meine Frau, die sieht das ja gar nicht, oder die Rettung, die kommt sicher zu spät. Dann war es aber so, dass ihr Handy nicht funktioniert hat. Es war ausgeschaltet und sie hat gedacht, naja, dann nimmt sie lieber mein Handy, sie entdeckt, was passiert ist. Und sie hat den Mantel zerrissen vorne und hat wieder Luft gekriegt. War schon ein bisschen blau. Da habe ich gedacht, naja, das wäre eine Schlagzeile gewesen der Kronenzeitung. Abgeordneter vor der Haustür vom Regenmantel erdrosselt. Überhaupt habe ich ja auch so journalistische Tendenzen, die wollte immer Journalist werden und habe in Klagenfurt Medienkommunikation studiert und ja, beim Radio gearbeitet, Radio Kärnten, da für die Zeitung, kleine Zeitung in Kärnten und von diesen journalistischen Anfängen erzählt die nächste Geschichte.
Der rasende Rollstuhlreporter und ein unmoralisches Angebot. Trotzdem bekam ich eine neue Chance. Diesmal hatte ich selbst eine Idee für einen Radiobeitrag. Die Heimlichtdichter sollte der Titel lauten. Ich wollte Dichter interviewen, die nur für sich schrieben, wollte unentdeckte Schubladenschätze bergen und ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Eine gute Idee, attestierte Dickermann. Doch wie kommt man an diese Leute ran? Darauf wusste ich leider keine Antwort. Doch dann erfuhr ich durch Zufall, dass mein früherer Lateinlehrer heimlich Gedichte schrieb. Für mich eine Sensationsstory. Der ORF-Kulturchef gab mir ein großes UHER-Gerät für die Tonaufnahme. Der riesengroße Kasten mit zwei Spulen, in denen man ein Tonband einspannte, war beinahe schwerer als ich selbst. Wie sollte ich ihn transportieren? Ich erklärte Dickermann das Problem und er trug mir kurzerhand das Gerät hinunter in mein Auto. Diese Hilfeleistung machte mich verlegen, aber zumindest konnte ich nun loslegen. Mein Heimlichdichter wohnte leider im zweiten Stock. Zum Glück war er ein kräftiger Mann, der zuerst das Aufnahmegerät hinauftrug und dann mich, den Starreporter. Bei dieser Unterstützung benötigte ich eine große Portion Selbstvertrauen. Der Peinlichkeiten nicht genug, war ich dann auch nicht imstande, das Aufnahmegerät in Betrieb zu setzen. Mein Interviewpartner erwies sich aber auch als technisch begabt und legte fachmännisch das Band ein. Die Fragen immerhin stellte ich selbst. Mit dieser fetten Beute fuhr ich in meine Studentenwohnung. Als ich das Band abhören wollte, ging es nicht. Die Batterien waren leer. Ich kaufte neue und setzte mich wieder erwartungsvoll zum Gerät. Zu meinem Entsetzen bestand das Interview nur aus hohen Mickey-Maus-Stimmen. Die Lösung war einfach. Durch die zu schwachen Batterien hatte sich das Band beim Interview zu langsam gedreht. Also musste ich wieder zu meinem Heimlichdichter. Er nahm es gelassen und trug mich mitsamt Aufnahmegerät ein zweites Mal in seine Wohnung. Diesmal funktionierte die Aufnahme, zumindest rein technisch. Denn als ich das Band abhörte, bemerkte ich, dass ich nur Frage um Frage von einem Zettel abgelesen hatte, aber überhaupt nicht auf seine Antworten eingegangen war. Um Worte ringend rief ich den Heimlichdichter ein weiteres Mal an und bat ihn um einen dritten Versuch. Nachdem er mich und das Gerät neuerlich die Stufen hinaufgetragen hatte, bot er mir das Du-Wort an. Diesmal klappte alles mit der Aufnahme. Ich schrieb Zwischentexte und bekam einen Studiotermin zur Fertigstellung der Radiosendung. Nach 2 Jahren Radioerfahrung hatte ich mich gut in der Kulturredaktion integriert. Radiobeiträge zu gestalten machte mir Spaß und ich verstand mich auch sehr gut mit den anderen Mitarbeitern der Redaktion. Konnte das nicht ein Brotjob werden? Ich besprach diese Idee mit Dickermann. Er meinte, dass er von meiner Arbeit durchaus angetan sei. Für eine fixe Anstellung müsse ich mich allerdings an den Intendanten des Landesstudios wenden. Er würde mein Anliegen unterstützen. Also ließ ich mir einen Termin beim obersten Chef geben und saß ihm schließlich herzklopfend gegenüber. Er hatte bereits von Dickermann erfahren, dass dieser mich gerne als festen Mitarbeiter in seiner Redaktion gehabt hätte. Allerdings sehe ich keine Möglichkeit dazu, meinte er, um mir nachher doch ein unmoralisches Angebot zu machen. Ich könne ihm jede Woche einen Beitrag liefern, der würde auch bezahlt werden, aber senden könne man ihn nicht. Mir blieb die Luft weg. Was sollte das heißen? Er meinte nur, dass es keine freien Planstellen gäbe. Ich war nicht nur enttäuscht, sondern auch verletzt. Die einzig plausible Erklärung dürfte wohl meine Behinderung gewesen sein. Das Angebot war eine Mischung aus Mitleid, Almosen, schlechtem Gewissen und dem Grundsatz, dass man behinderte Menschen mit irgendeiner Arbeit versorgen sollte, auch wenn sie dann nichts wert war. Journalisten auf Krücken oder im Rollstuhl traute der Intendant offenbar keine sendbaren Radiobeiträge zu. Natürlich lehnte ich das Angebot ab. Die Verletzung verwandelte sich in Wut und danach in den Eifer, es allen, vor allem aber dem Intendanten, zu zeigen.
Ja, nachdem dein Kern nichts wurde aus meiner journalistischen Karriere, bin ich nach Wien gegangen. Ich dachte, da gibt es größere Chancen und habe da wirklich eine Stelle bekommen bei der Medienpädagogik im Unterrichtsministerium, wo ich zu einem Schülerradio Projekt aufgebaut habe. Ja, ich habe auch eine neue Beschäftigung gesucht. Und das war dann das Kabarett. Ich habe mir gedacht, diese Erlebnisse, die ich gehabt habe, wären vielleicht auch etwas für die Kabarettbühne. Und wie wird man Kabarettist? Ja, keine Ahnung. Also ich bin dann ins Kabarett Niedermeer gefahren. Da war beim Eingang was ziemlich steil nach unten. Und in meinem Rollstuhl bin ich aber so den Schuss drauf bekommen und bin da voll mit Karako ins Kabarett Niedermeer reingerollt. Rollstuhl ist umgekippt und bin rausgefallen. Und da war der Leiter vom Kabarett Niedermeer, der E. Stangl, der hat gesagt, kann ich Ihnen helfen? Ich habe gesagt, ja, ich möchte Kabarettist werden. Und hat er gemeint, ja, eine gute Ausführung. Und da habe ich einen Termin bekommen. Während die erste Kabarettführung erst von dann 3 Monate später. Ich habe keinen Text gehabt dann vor den 3 Monaten. Habe ich ja schnell etwas im Programm zusammengeschrieben, habe auch einen Partner gefunden, einen nicht behinderten Schauspieler, der mir gedacht hat, dass ich besser wirke, wenn ein nicht behinderter daneben steht. Da kommt man besser weg als behinderter Mensch. Im Vergleich, der Gernot hat geheißen Gernot Berger-Ohl. Der war Gott sei Dank ein Profi und hat bei der ersten Aufführung mich durchaus einigen peinlichen Textfehlern oder halt Lücken, wo ich nicht mehr gewusst habe, wie es weitergeht, dafür geholfen. Also, aber ich glaube, es hat niemand gemerkt, wenn es bei Gruppelkabarett, das Behinderte kann man sich alle Fehler leisten. Wir haben dann sehr viele Aufführungen gemacht. Eine Aufführung ist mir noch immer in Erinnerung. In Brixen war das. Wir haben festgelegt, dass wir nur bei barrierefreien Kabarettbühnen auftreten, damit der Rollstuhlfahrer dabei sein kann, ein behinderter Mensch dabei sein kann. Und die haben gesagt, ja, natürlich, rollstuhlgerecht, kein Problem. Und wir kommen hin, das war wie ein Kellerlokal. Also so tief runter über Stufen. Wir haben dann den Besitzer darauf angesprochen und hat er gemeint, naja, die paar Stufen, da tragen wir die Rollstuhlfahrer schon unter, kein Problem. Gut, wir waren sehr weit weg und haben gedacht, zum Zurückfahren ist doch zu aufwendig. Und sind aufgetreten. Und das war eine der schwierigsten Aufführungen, weil es waren wenig Leute. 15, 20 und keiner hat gelacht. Also, wir haben uns immer angeschaut, ich und der Gernot. Da haben versucht, immer mehr Druck zu machen, immer schneller, immer mehr Freunden passiert da. Aber keiner hat gelacht, beinhart. Also, bis zum Ende auch nach der Pause versteinerte Gesichter. Das war in Erinnerung geblieben. Obwohl es ihnen gar nicht so schlecht gefallen hat. Haben sie dann gemeint, später, aber wahrscheinlich ihnen gelacht. Ich habe dann auch sehr viele Lesungen gemacht mit Kindern. Ich habe, glaube ich, im Kabarett erzählt, was so Kinder sagen. Das ist auch oft sehr lustig, wenn man in eine Schule kommt und der Direktor sagt zu den Kindern, ja, wir sind heuer schon öfters hier zusammengekommen, im Turnsaal immer zu lustigen Anlässen. Diesmal ist es ein, trauriger und ernster Anlass. Und da bin ich reingeholt, sag, ja, hallo, wird's mich eh alle kennen, ich bin der Franz Josef, ich bin der Ernst des Lebens. Ich habe die Kinder immer gefragt, ist es schlimm, behindert zu sein? Dein Mädchen hat gemeint, nein, das ist nicht schlimm. Aber ich würde damit nicht fertig werden. Sie haben auch sehr viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, betreiben Sie Sport? Da habe ich gesagt, ja, ich ziehe mich jeden Tag in der Früh alleine an. Oder, wie schlafst du im Rollstuhl? Da habe ich gesagt, das mache ich nur, wenn ich besoffen bin. Dann ist ist auch immer um das schwierige Thema geistige Behinderung gegangen. Da hat ein Mädchen gemeint, sie hat eine Cousine, die ist im Kopf ein bisschen durchgeschüttelt. Die ist geistig gestört, aber das darf man nicht sagen. Da ist besser, man sagt, geistlich behindert. Zum Schluss ist immer wieder ein Kind hergekommen, hat mir die Hand geschüttelt, da gemeint, ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Jetzt kommt der Höhepunkt meines Lebens, die große Begegnung mit der Liebe. Das habe ich fast vergessen anzusagen.
Begegnung mit der großen Liebe. Per Post schicken reicht sicherlich auch, meinte die Studentin. Jedenfalls werde sie die Rechnung wieder an mich retournieren. Mürrisch legte ich auf und dachte, die ÖH ist ein bürokratischer Haufen. Eine Woche später läutete wieder das Telefon. Eine gewisse Judith war am Apparat. Wir kennen uns ja schon. Letzte Woche haben wir wegen einer Abrechnung telefoniert. Unangenehme Erinnerungen tauchten auf. Aber bevor ich schnell Schluss machen und auflegen konnte, sagte Judith, dass sie diesmal wegen etwas ganz anderem anrufe. Sie erzählte mir von einer ÖH-Aktion, die sie organisierte. Schwer behindert, wer behindert. Im Rahmen von Diskussionen, einem Hindernisparcours für Rollstühle auf der Universität und einer Lesung solle der Uni-Alltag von behinderten Studierenden thematisiert werden. Und zu dieser Lesung möchte ich Sie gerne einladen. Sie schreiben ja selbst hervorragende Gedichte, die ich in der Zeitung Die Furche gelesen habe. So schmeichlerisch war mir diese ÖH-Judith gleich sympathischer und ich sagte zu. Wieder eine Woche später rief sie mich ein drittes Mal an. Diesmal in ihrer Rolle als Mitgestalterin einer Obdachlosenzeitung. Ihre Sympathiewerte stiegen noch mehr, als sie sagte, ich möchte mein Lieblingsgedicht von Ihnen in der Obdachlosenzeitung drucken. Am besten in Handschrift, das wäre am authentischsten. Natürlich war ich bereit dazu. Aber da gab es ein Problem. Ich bin gerade in der Wiener Wohnung und habe das Buch nicht hier. Kein Problem, sagte Judith. Ich kann es auswendig und diktiere es Ihnen. Dann können Sie es mir faxen. Sie kannte mein Gedicht auswendig. Das wollte ich genau wissen und machte die Probe aufs Exempel. Tatsächlich trug mir Judith ein wenig nachdenklich stotternd das Gedicht vor. Diese Frau musste ich kennenlernen. Die Erlesung erlebte ich wie in Trance. Ich nahm die zahlreichen Zuhörer gar nicht wahr, hatte nur Augen für Judith. Für sie las ich meine Gedichte vor, besonders die Liebesgedichte. Judith faszinierte mich. Sie war engagiert, hatte interessante Meinungen und vor allem viel Humor. Ich lächelte, sie lächelte zurück. Als Kavalier der alten Schule bestand ich nach der Lesung darauf, sie in meinem Auto nach Hause zu bringen. Zunächst lehnte sie ab. Immerhin gäbe es ja die U-Bahn, mit der sie auch problemlos und schnell nach Hause käme. Ich bestand aber darauf und schließlich saß sie neben mir im Auto. Als wir vor ihrer Wohnung standen, versuchte ich, den Moment des Abschieds hinauszuzögern. Eigentlich sollten wir auf die Lesung anstoßen, meinte Judith. Ich war sofort dabei. Eine fantastische Idee. Es gab jedoch ein Problem. Zur Eingangstüre gab es unüberwindbare Stufen. Doch Judith hatte eine Lösung parat. Ich kann Martini und Gläser herausbringen. Und so tranken wir im Auto ein Glas Martini, philosophierten und ließen den Abend gemeinsam ausklingen. Die Erinnerung daran ließ mein Herz höher schlagen. Allerdings, ich hatte Judiths Telefonnummer nicht. Ich war zu feige gewesen, sie danach zu fragen und bereute das schon einen Tag später. So gab ich mir einen Ruck und rief eine Freundin an, die Judith ebenfalls kannte. Mit einem wissenden Lachen gab sie mir die Nummer. Sofort tippte ich die Ziffern in meinen Festnetzapparat und Judith hob tatsächlich ab, keineswegs überrascht. Allen Mut zusammennehmend fragte ich sie, ob wir uns nicht auf einen Kaffee treffen könnten. Sie lehnte ab. Argument, ich muss noch für die ÖH-Zeitung einen Artikel über die Aktionswoche schreiben. Na gut, sagte ich und legte auf. Eine Stunde später rief ich wieder an und fragte, ob sie den Artikel schon fertig geschrieben habe. Leider hatte sie noch nicht einmal angefangen. Ich legte neuerlich auf, um eine weitere Stunde später ein drittes Mal anzurufen. Der Artikel war noch immer nicht fertig. Da schlug ich Judith vor, wir können uns treffen und ich helfe dir beim Schreiben. Sozusagen eine Win-Win-Situation. Eine Stunde später trafen wir uns in der Stadt. Mein Herz klopfte, als sie mich lächelnd vom Auto abholte. Wir setzten uns in den lauschigen Gastgarten eines Lokals. Kaum wollten wir mit dem Artikel beginnen, setzte ein heftiger Wolkenbruch ein. Wir retteten uns zunächst unter einen Kastanienbaum. Als dieser Schutz nicht mehr ausreichte, holte Judith einen Sonnenschirm und spannte ihn über mir auf. Doch der Regen wollte nicht und nicht aufhören und so flüchteten wir uns schließlich in ein anderes Lokal. Ziemlich nass hockten wir in einer Ecke und wärmten uns mit einer Tasse Tee. Der Nachmittag verging wie im Flug. Wir redeten, tauschten Gedanken und Geschichten aus. Als wir uns verabschiedeten, war der ÖH-Artikel noch immer nicht fertig. Wir hatten ihn ganz vergessen. 2 Tage vergingen. Ich wagte es kaum, meine Wohnung zu verlassen. Schließlich hätte Judith gerade dann anrufen können. Aber sie meldete sich nicht, obwohl sie meine Nummer hatte. Da startete ich einen neuerlichen Versuch, wählte ihre Nummer und hörte tatsächlich ihre Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie begrüßte mich zwar freudig, fragte dann aber nach dem Grund meines Anrufs. Das war einerseits enttäuschend, andererseits hatte ich mir zum Glück etwas zurechtgelegt. »Ich kenne mich in Wien noch nicht so gut aus«, sagte ich. »Willst du nicht deinem Kärntner die Stadt zeigen?« Das konnte sie schwer ausschlagen. »Na klar«, sagte sie, »die Frage ist nur wann.« Ich war da sehr pragmatisch. Am besten gleich. Leider ging das bei ihr nicht und auch die nächsten 3 Tage waren verplant. Am Samstag bekam ich aber doch einen Termin bei ihr. Immerhin. Judith schob mich im Rollstuhl quer durch die Innenstadt, von einem historischen Gebäude zum anderen. Eine richtige Sightseeing-Tour, bei der nichts ausgelassen wurde. Ich hatte mir das Treffen ja etwas ruhiger und romantischer vorgestellt. Für einen Kaffee zwischendurch blieb leider keine Zeit, sonst hätten wir ihre Besichtigungstour nicht geschafft. Auffallend war, dass alle Obdachlosen der Stadt Judith zu kennen schienen und sie mit »Hallo Judith« begrüßten. Judith grüßte zurück und kannte auch ihre Namen. Jetzt war ich mir ziemlich unsicher, ob sie mich aus Liebe durch Wien schob oder aus Nächstenliebe. Es stellte sich heraus, dass sie bei einem Sozialhilfeprojekt der Caritas mitarbeitete und regelmäßig Suppe an Obdachlose verteilte. Am Schwedenplatz tranken wir ein Glas Rotwein, zu dem uns Ferdi einlud. Er hatte schon eine ziemliche Fahne und das Leben auf der Straße war ihm an den Kleidern und der inneren Unruhe anzumerken. Als er mich sah, meinte er, du bist ein armer Schlucker. Er hatte Mitleid mit mir und ich mit ihm. Und darauf tranken wir. Bei der Verabschiedung schenkte ich Judith mein Buch »Meine Füße sind der Rollstuhl«. Als Widmung hatte ich ein Gedicht hineingeschrieben. Es beinhaltete die Aussage, »Wie sinnlos wäre mir der weitere Weg erschienen, wäre ich dir nicht begegnet.« Bedeutungsvolle Worte für so wenige gemeinsame Stunden.
Das war der Beginn unserer großen Liebe. So, jetzt haben wir so, und wir könnte man jetzt sehr viel erzählen, wie es weiterging, wie die ihre Eltern reagiert haben, wie meine Eltern reagiert haben, wie Freunde reagiert haben, wie sich die Beziehung entwickelt hat. Auch war zum Beispiel auch Trauer dabei, dass ich so bin, wie ich bin. Es hätte mich immer anders gewünscht. Aber es gibt mich eben nur in dieser Form. Ja, es hat sich dann letztendlich wirklich für mich entschieden. Obwohl sie vorher meinte, muss es denn gleich Liebe sein? Können wir sich bei der Freundschaft belassen? Aber ich habe schon so viele Freunde gehabt. Also wollte ich doch die Liebe, und es hat auch geklappt bis zur Rollstuhlhochzeit. 2 Kinder haben wir auch, aber das kann man alles im Buch nachlesen. Es war dann mit der Zeit, da waren 2 große Gesundheitseinbrüche. Das eine war 2003 im Europäischen Jahr behinderter Menschen. Dann die Leute gesagt, die soll das ja nicht zu ernst nehmen und es muss sie noch mehr behindert sein. Also ich muss sie noch mehr behindert sein, es reicht schon. Aber dann war halt eine Krise und Seitdem kann ich meine Hände nicht bewegen und kann nicht mehr Auto fahren. Und ich kann nicht mehr allein auf die Toilette gehen. Und im AKH war ich da längere Zeit und bin dann entlassen worden mit einer Packung Katheter. Judith war nicht eingeschult. Und ja, zu Hause habe ich dann gesagt, ich muss aufs Klo. Und war sogar, wie mache ich das jetzt? Und dann hat sie dieses Jahr bodenständig und war es in meinem Weg. Sie hat einfach die Beschreibung auf der Verpackung gelesen, wie man kathedert. Und ja, es war eine blutige Geschichte, aber ich war ein bisschen erleichtert. Aber inzwischen können wir das, können auch die Assistentinnen. Aber es hatte schon etwas entsetzt, dass man nicht im Krankenhaus eingeschult wird, dass man einfach so entlassen wird. Dann war vor 2 Jahren, das war 2006, also 2,5 Jahre, hatte ich eine weitere Gesundheitskrise, obwohl kein europäisches Jahr behinderte Menschen. Es war das Lähmung hochgestiegen und hat auch die Lungenmuskulatur betroffen und ich habe nicht mehr richtig atmen können. So schleichend gekommen, wir haben das gar nicht richtig bemerkt, was da passiert. Ich war nicht mehr sehr erschöpft, sehr müde. Ich bin immer ein Mittagsschlief hingehalten, auch im Parlament haben wir so eine Couch gehabt, war dann aber noch fertiger als vorher. Und als ich schließlich ins Krankenhaus gekommen bin, da war es schon sehr spät, also da haben sie die Ärzte war ganz entsetzt über die Blutwerte, weil ich mit Kohlenmonoxid, vergiftet war, weil ich nicht richtig ausgeatmet habe. Und da bin ich auch in einen Tiefschlaf gefallen. Ich habe vorher noch schnell eine Patientenverfügung gemacht. Ich möchte leben, habe ich gesagt. Ich bin gefragt worden, ob ich beatmet werden möchte, ob ich bereit bin, noch eine Magensonde zu bekommen. Und ich habe gesagt, ja, nur her damit. Auf jeden Fall möchte ich weiterleben. Und möchte auch wieder zu meiner Familie zurück, wie möglich wieder arbeiten können. Was damals nicht so selbstverständlich war, aber es ist dann doch sehr gut ausgegangen und ich bin beatmet geworden. Das war eine große Lebensumstellung, wieder sprechen zu lernen. Ich habe nicht sprechen können mit der Atemkanüle. Habe nicht gewusst, wie funktioniert das alles und der Absaugen und so. Aber es hat sich sehr gut eingespielt. Und ich muss sagen, jetzt 2 Jahre später habe ich doch eine sehr tolle Lebensqualität wieder erreichen können. Meine Frau war immer auch bei mir während der Krankenzeit. Das war eine wesentliche Unterstützung. Meine Tochter ist auch immer auf Besuch gekommen. Die war damals 5 Jahre alt. Wie ich so im Tiefschlaf war, da ist mir immer so die Zunge rausgehangen, ganz weit. Die hat sie nicht gewusst, ob das gelähmt ist oder so. Und meine Frau natürlich die Katharina darauf vorbereitet und hat gesagt, ja, das ist normal, das haben alle, wenn sie so schlafen, wenn du schlafst. Hängt auch die Zunge raus. Ein Problem für die Katharina war, dass das Röhrl hat sie immer gesagt, immer alles. Und für sie war Krankenhaus immer etwas, wo man reingeht, wenn man krank ist und gesund wieder heimkommt. Und wie meine Frau gesagt hat, sie, morgen kommt der Papa nach Hause, hat sie gesagt, ah, super, du fährst du morgen ins Krankenhaus, ziehst dem Papa das Röhrl aus dem Hals und dann kommst du nach Hause. Die wird dort versucht zu erklären, dass es nicht geht, dass ich das brauche, dass ich beatmet werden muss. Genau, und dann haben wir sie abgeholt. Sie hat mich abgeholt, dann die Katharina abgeholt vom Kindergarten und sie war ganz freudig ins Auto gestürmt. Ja, der Papa ist wieder da. Und da hat sie mich gesehen mit dem Schlauch im Hals und war ganz entsetzt. Also ganz beleidigt. Sie hat sich dann eh natürlich daran gewöhnt. Das war dann etwas Selbstverständliches. Obwohl es schon länger gedauert hat, weil zum Beispiel zwar die Diskussion, dass ich in den Kindergarten komme und ein Kinderbuch vorstelle, die Kinder darüber rede und da hat sie gesagt, ja, aber Papa, da müssen wir dich zudecken, damit die Kinder dich nicht sehen. Da habe ich gesagt, aha, damit sie den Rollstuhl nicht sehen. Sag ich, Rollstuhl? Nein, Rollstuhl. Das ist egal. Aber das Röhren. Aber jetzt ist es so, jetzt haben wir einmal einen Kinderspielplatz und ein Kind hat gefragt, was hat denn dein Papa da? Und die Katharina Ding schaut zu mir, da gesagt, ein Handy. Und ich habe telefoniert. Also, das ist schon ganz normal. Die nächste Geschichte, letzte, ist dann, wie ich ins Parlament gekommen bin.
Dummerweise wartete die Assistentin vor dem Clubsaal und konnte mir nicht das Mikrofon hinhalten. Ich sah mich etwas hilflos um. Es entstand eine Pause. Es war mucksmäuschenstill im Saal. Alle 79 Abgeordneten erstarrten auf ihren Sesseln und blickten mich erwartungsvoll an. Endlich ergriff mein Sitznachbar das Mikrofon und hielt es mir an den Mund. Ich bin der Franz Josef, 36 Jahre, Medienpädagoge, Kinderbuchautor und spiele Kabarett. Jetzt auch im Parlament, sagte ich mit leiser Stimme. Alle lachten und die angespannte Atmosphäre war gebrochen. Die Clubsitzung dauerte 3 Stunden. Natürlich musste ich inzwischen einmal auf die Toilette, aber dafür hatte der Clubdirektor vorgesorgt. In einem Sitzungssaal, dem Lokal 5, war eine große schwarze Ledercouch aufgestellt worden. Die Assistentin legte mich darauf und setzte einen Katheter. Später erfuhr ich, dass die Couch ein historisches Stück war und sonst im Büro von Nationalratspräsident Andreas Kohl stand. Am 20. Dezember 2002 wurde ich im Parlament als Abgeordneter zum Nationalrat angelobt. Ein feierlicher Moment. Ein Anzug hätte nicht zu mir gepasst, oder besser gesagt, er hätte mir nicht gepasst, denn durch die spastischen Hände war es mir nahezu unmöglich, in ein Sakko zu schlüpfen. So zog mir meine Frau eine schwarze Wollweste an und die üblichen blauen Jeans hatte ich durch dezent schwarze ersetzt. Immerhin ein Kompromiss. Nach der Angelobung lud Bundespräsident Klestil zum Empfang in die Hofburg und gratulierte allen Abgeordneten. Schließlich schritt er auch auf mich zu, beugte sich tief zu mir herab, umschloss fürsorglich mit beiden Händen meine rechte Hand und meinte, ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest, wenn es überhaupt geht. Warum soll das nicht gehen, dachte ich mir, nur weil man im Rollstuhl sitzt. Bevor ich etwas entgegnen konnte, war der Bundespräsident schon wieder entschwunden. Zurück blieb Ärger über das präsidiale Mitleid, auf das ich gerne verzichtet hätte.
Ja, wie würde ich die Biografie weiterschreiben? Im Parlament ist es sehr vieles auch gelungen. Also wir haben ein Behindertengleichstellungsgesetz verabschiedet, beschließen können. Die integrative Berufsausbildung wurde geschaffen, obwohl es doch schon über 3000 Lehrverträge gibt, die einen Übergang von der schulischen Integration in die Berufswelt für lernbehinderte Menschen schafft. Es gibt die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, die wurde initiiert. Assistenten dürfen jetzt auch legal Pflegetätigkeiten durchführen, was gar nicht so einfach war durchzusetzen, weil die Pflegegewerkschaft sehr vehement dagegen war. Das sind nur einige Beispiele. Aber einiges ist da noch schon zu tun. Im Moment bin ich nicht mehr Abgeordneter. Also vor allem im Herbst bin ich ausgeschieden. Vielleicht gibt es wieder eine Möglichkeit nachzurücken. Also der nächste bin ich. Wo von der Bundesliste, also früher oder später wird es wahrscheinlich der Fall sein, was ich umsetzen möchte, dass die schulische Integration weitergeführt wird. Nach der 8. Schulstufe, da waren wir in der letzten Legislaturperiode schon sehr weit. Es hat einen Entschließungsantrag gegeben mit 4 Parteien. Zustimmung, ja, es wird im Unterrichtsminister was ausgearbeitet und es gehört auch dringend beschlossen. Das ist ein Beispiel, ein Problem, eine große Diskriminierung ist, dass die Geburt von behinderten Kindern immer mehr als Schadensfälle angesehen werden, wenn überhaupt behinderte Kinder noch zur Welt kommen, gibt es hohe Schadenersatz. Klagen, hier braucht es eine Regelung, denn die Geburt eines behinderten Kindes kann keinen Schadensfall darstellen. Leben kann kein Schadensfall sein. Oder auch die eugenische Indikation, nach der ein bei Verdacht auf eine Behinderung ein Fötus bis zur Geburt abgetrieben werden darf, gerade ist äußerst problematisch. Gerade nach der 22. Schwangerschaftswoche, das ist der Zeitpunkt, wo das Baby auch außerhalb des Mutterleibs überlebensfähig ist und deshalb wird im Bauch das Kind schon getötet durch Fetozid. Das sind alles Diskriminierungen, die nicht der Gleichstellung entsprechen und dringend geregelt gehören. Ja, und für mein weiteres Leben, das schreibt das Leben eh weiter. Zuletzt haben wir ein Pflegekind aufgenommen, das ist super. Die Katharina hat sich immer eine Schwester gewünscht eigentlich. Jetzt hat sie einen Bruder bekommen, aber sie ist ganz glücklich damit, ist die große Schwester jetzt ganz stolz. Ja, und heute hat der Ilias einen Geburtstag, ein Jahr ist er alt und der Papa ist in der Steiermark. Welche Ehre für sie. Aber danke fürs Kommen, dass so viele gekommen sind. Freut mich sehr. Danke fürs Zuhören.
Das war eine Sendung über die Biografie von Franz Josef Hoeinig mit dem Titel »Auch Schildkröten brauchen Flügel«, erschienen im Überreuther Verlag. Wir danken Peter Rudloff vom Verein Initiativ für die Bereitstellung des Audiomaterials. Gestaltung Christoph Dirnbacher. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Zabranski.